Hallo und herzlich willkommen im Café des Artistes. Wir laden dich auf einen Dialog zwischen Kunst und Seele ein. Ich bin Yvonne Lamberti, lebe als Künstlerin in Südfrankreich und tauche mit meiner inspirierenden Freundin und Psychotherapeutin Sabine Very von Limon in die Welt der kreativen Seele ein. Dieser Podcast beflügelt die Vielfalt und Harmonie deiner Identität und öffnet dein Herz für deine freudvolle und bunte Lebensgestaltung. No rules, just heart. Los geht's!
Which colors of your heart shine so bright? Start to paint and you start to fly.
Warum rechtfertigen wir uns so oft und wo kannst du beginnen, damit sofort aufzuhören für mehr Energieressourcen für dich und dein Umfeld? Wie du Achtsamkeit im Dialog mit den anderen einbringen kannst und wie du daraus mehr Platz für dich und die Stille in dir finden kannst, um der wahren intuitiven Stimme zu folgen, um noch mehr Räume in dir zu erforschen. Darum und noch viel mehr geht es in dieser Podcast-Folge. Wir wünschen dir viel Spaß. Ich habe was ganz Besonderes für dich. Am 24. 25. August, also ein Wochenende, 2 Tage, lade ich dich ein zu meinem kostenfreien Workshop, die Kunst, deine Seele sprechen zu lassen. Es wird eine Reise zur weiblichen Linie der Kreativität, spannende Geschichten über frühere Malerinnen, spirituelle Malerinnen. Und an dem Sonntag geht es auch ums Erfahren. Dort werden wir auch zusammen malen. Wir werden eine Meditation machen über das Thema innere Künstlerin. Also sei bei diesem Workshop dabei. Du kannst dich kostenfrei anmelden, kostet dich 0 Euro. Schau mal in die Shownotes und vielleicht sehen wir uns ja dort live. Ich freue mich und schicke dir liebe Grüße. Herzlich willkommen im Café des Artistes. Ich freue mich riesig, dass meine Freundin Sabine Very von Limon heute wieder mit dabei ist, denn wir zwei haben festgestellt, dass wir immer so inspirierende Gespräche führen und es ist so interessant, weil Sabine ist psychologische Psychotherapeutin. Das haben wir in der letzten Folge schon mal geklärt, was das genau ist. Also wenn du jetzt nochmal reinhören willst in die erste Folge, sehr gerne. Da haben wir ganz viel über das kreative Bewusstsein gesprochen. Und heute habe ich wieder ganz viel Tolles mit dabei. Denn also wenn ich sage ich, weil ich habe einen Satz von Sabine mitgenommen, wo ich Sabine angerufen habe und gesagt habe, Sabine, das ist so, ich bin dir so dankbar für diesen Satz und darüber möchte ich mit dir reden und Sabine wird bestimmt ganz spannende Sachen dazu erzählen. Ich freue mich, dass du da bist, Sabine, herzlich willkommen, wie schön.
Ja, hi Ivi, Grüße zu dir nach Südfrankreich.
Und, danke.
Ja, freue mich, wenn wir loslegen. Ich wusste gar nicht, dass dieser Satz bei dir irgendwie so angekommen ist. So. Aber es ist ein wichtiger Satz, den ich in der Therapie auch eigentlich ständig verkaufe.
Ja, und ich fange damit einmal, weil ich habe euch jetzt ja neugierig gemacht, was Sabine mir da geschrieben hat per WhatsApp. Ich habe ihr, ich habe ihr eine Nachricht geschrieben, also ich habe dir geschrieben, Sabine, habe gesagt, ja, können wir den Termin dann und dann verlegen, weil dann habe ich noch das und das und das und vorher muss ich noch das machen und es wäre total cool, weil dann kann ich noch das machen und ich weiß gar nicht, was ich dann noch erzählt habe und zuerst kam dann so zurück, Ivi, können wir bitte in unserer Freundschaft aufhören, uns gegenseitig zu rechtfertigen und uns lange Geschichten erzählen, sondern es reicht, wenn du mir sagst, geht auch die und die Uhrzeit, Punkt. Jetzt hättest du dir alles sparen können. Ja, ich fand, das war für mich so, so wunderbar. Also es war gar keine Kritik in dem Moment und vielleicht gibt der ein oder andere ja, fühlt sich dann ja irgendwie vielleicht angefahren oder so, aber wenn man so richtig, wenn man so richtig befreundet ist, man merkt, der andere ist einem ja nur wohlgesonnen, ja, und dann weiß ich von dir, manchmal kommen so Sachen, wo ich denke so, yes, du hast eigentlich recht, Sabine, und ich glaube, das machen so viele.
Ja, das machen total viele. Und das Witzige ist, also das, was du sozusagen so als Erleichterung hattest, das haben, also zumindest mit den Patienten, mit denen ich arbeite, alle. Das ist eine totale Umgewöhnung, ne? Aber diese Erleichterung eben nicht in der kreativen Trickkiste der Erklärung und oder vielmehr der Rechtfertigung suchen zu müssen, sondern tatsächlich diese Kreativität anders zu nutzen und deswegen einfach zu sagen, so dann und dann kann ich nicht. So, okay, reicht. Mehr brauche ich, muss auf die auf Klo sitzen, Meeting haben, was auch immer, ist mir scheißegal. Ne? So. Und das, und wenn die dran gewöhnt sind oder sowas, dann ist das tatsächlich auch eigentlich immer ein humoriger Teil in der Therapie, weil am Ende einer Sitzung machen wir halt den nächsten Termin und dann schlage ich halt was vor und dann sagen die immer so, nee, also da passt es nicht, weil, und dann so, oh, da war was. So, ne? Und das ist immer irgendwie auch lustig dann.
Warum machen Menschen das? Oder ja, ich habe noch eine andere Frage, dazu komme ich aber gleich. Warum machen Menschen das?
Also wir sind ja, also ich finde mal ganz wichtig zu unterscheiden tatsächlich zwischen Erklärung und Rechtfertigung. Also Erklärung bedeutet, ich möchte, dass mein Gegenüber versteht, wo ich gerade irgendwie unterwegs bin. Und dann erkläre ich einen Kontext oder irgendwie sowas. Und das andere, Rechtfertigung, ist, dass ich alle möglichen, wie gesagt, Geschichten in die Waagschale werfe, damit mir jemand gewogen ist. Also damit jemand mich nicht aburteilt, sondern eher weiterhin freundlich zugewandt ist. Und das ist eigentlich sehr anstrengend.
Was für ein Muster steckt dahinter?
Naja, erstmal, wir müssen das als Kind ständig machen. Ne? Warum kommst du jetzt erst aus der Schule?
Ja.
So, und wenn man gesagt hat, so, ja, ich habe noch 25 Klingelstreiche bei den Nachbarn gemacht, dann wäre das zwar sehr wahrhaftig gewesen, aber hätte wahrscheinlich auf wenig Verständnis getroffen oder wäre auf wenig Verständnis getroffen. Und deswegen denkt man sich dann kreativ Geschichten aus, die für den anderen plausibel und annehmbar sind. Eigentlich kann Rechtfertigung unter Umständen sogar kreatives Lügen sein. Also wenn man mal genau guckt, ne?
Ja, das ist jetzt sehr tief. Ich versuche dir gerade hinterher zu laufen.
Okay.
So in die Seele rein. Also das, was ich dir da Sprachnachricht erzählt habe, war ja quasi Fakt. Das waren keine ausgedachten Geschichten.
Ja.
Das ist sowas, das erlebe ich auch in ganz vielen Sprachnachrichten von meinen Freundinnen und mache es aber auch selber, dass man so, warum man sich nicht gemeldet hat, ja, oder warum man vergessen hat, irgendwas zu tun oder zu machen. Und das ist ja irgendwie keine Lüge oder keine Geschichte.
Nee. Das nicht. Das ist es
und
überhaupt nicht.
Ab wann, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst, aber ab wann könnte man von so einer, ja, so einer kleinen, ja, Lüge, es klingt so hart, aber so einer, so ein schönes, was Schönreden oder wie du wirst es Lüge nennen, ich kenne dich. Knaller.
Naja, also ich glaube, als Kind sind wir eher dazu tatsächlich zu diesen Notlügen, um das mal so zu sagen, weil wir die Konsequenzen scheuen. Also ich weiß, also wenn ich von der Schule nach Haus gegangen bin früher, dann bin ich immer an einem Spielplatz vorbeigekommen, aber da bin ich eben nicht vorbeigekommen, sondern ich bin gleich da geblieben und kam dann unter Umständen so 4 Stunden später nach Hause. Das war zu meiner Zeit relativ normal. Da musste man halt irgendwie zu Hause sein, wenn es dunkel war. So, ne?
Das finde ich, das ist interessant, weil es ist eine Lüge für die Eltern dann, ja, aber irgendwie ist es auch super kreativ vom Kind,
genau,
weil es sich in seiner Identität den Raum nimmt, den es braucht.
Ja.
Das ist ja vielleicht zu Hause nicht bekommt, weil es da leider abhängig ist von den Erwachsenen.
Also das ist genau der Punkt, den ich dabei interessant finde, dass wenn wir, also jetzt sind wir so ein bisschen woanders, aber wenn wir Notlügen benutzen, dass wir sozusagen kreative Denkprozesse machen. Und zwar, wir finden ja eine Geschichte, die für den anderen akzeptabel ist, sodass wir keine negativen Konsequenzen abkriegen.
Ah.
Na, also es geht ja immer darum, dass wir halt nichts Blödes abkriegen wollen, nachvollziehbarerweise so. Und deswegen gehen wir quasi in unserer Kindheit, gehen wir wirklich durch so ein Notlügen-Bootcamp, es sei denn, wir können in unserer Familie wirklich sagen, was wir denken, was wir gemacht haben. So, dann sind wir frei mit unseren Äußerungen. Aber ansonsten ist das eine Form von kreativer Übung.
Ja.
Allerdings nicht aus einer schönen Motivation heraus.
Stimmt. Und also diese eine Sprachnachricht mit, warum ich den Termin auf eine andere Uhrzeit verschieben, was ich da alles reingetan habe, so warum, weshalb und so, ist das ein Ding, wo du sagst, das machen Frauen mehr als Männer oder gibt es da einen Unterschied oder würdest du sagen, das machen die Bank weg, da kann man nicht differenzieren?
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass Frauen gegebenenfalls also mehr Begründung, also mehr Rechtfertigung machen. Also denen reicht nicht eine Rechtfertigung. Also man könnte ja auch sagen, 15:30 Uhr klappt nicht, da habe ich keine Zeit. So, dann ist ja durchaus schon eine Erklärung dabei, nämlich ich habe keine Zeit. So. Der Punkt dabei ist, das ist das, was Männer häufig machen. Die erklären schon auch noch, sagen aber nicht unbedingt, was sie in dieser Zeit dann machen, weswegen sie keine Zeit haben.
Ja.
Ne? Und da sind Frauen tatsächlich, ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich ist es ja ängstlich. Also ängstlicher, dass das Gegenüber, wie soll ich das sagen?
Kann dir sagen, bei
Kein
mir ist es
Verständnis hat oder
Angst vor Unfreundlichkeit
ja,
ist
genau.
bei
Weil,
mir. Ja.
ja, genau.
Also ich würde, und ich habe es auch so beigebracht bekommen, also so mitbekommen von zu Hause aus, dass man erklärt, warum, dann fühlt der andere sich gut, weil er dann ein Verständnis für aufbauen kann und nicht nur in so einem saloppen, nö, ich kann jetzt nicht oder bei mir passt es dann doch nicht, wir müssen das auf einer Uhrzeit verschieben. So. Also von meiner Seite würde ich mir denken, boah, das ist jetzt unfreundlich, ich muss wenigstens erklären, damit die Person das mich verstehen kann oder so.
Ja, das ist der eine Schritt. Der Punkt ist, wir machen ja alles egoistisch motiviert. Das heißt, wir selber wollen davon einen Benefit haben. Also, wenn ich etwas erkläre oder wenn ich etwas rechtfertige, um für den anderen das freundlich erscheinen zu lassen, dann mache ich das ja auch so, dass der die Möglichkeit hat, es zu verstehen, nachzuvollziehen. Und dann gnädig mit mir ist. Also gnädig mit der Absage.
Okay,
Ja, also ich, im Grunde genommen sage ich nö, aber ich will die so verpacken, dass der andere mir weiterhin positiv gewogen ist.
Ich weiß nicht, also das mit dem Egoistisch, das müssten wir, glaube ich, noch mal da habe ich eine Idee, das müssen wir noch mal in separaten Gespräch im Café des Artists durchleuchten, weil du das auch schon privat mehrmals zu mir gesagt hast und ich finde das sehr, sehr interessant. In dem Falle würde ich sagen, bin ich so 50% bei dir, würde aber auch sagen, so für mich hat das auch was mit sozialem Leben zu tun, irgendwo auch. Also es ist auch, also ich muss jetzt gerade so an Thailand denken, so dieses Land des Lächelns, wo die Menschen einfach einen anlächeln, damit sie sich auch gut fühlen. Also das ist so eine Energie auch irgendwie. Du kreierst ja mit deinen Worten und mit deinen Taten ja irgendwie auch eine Energie. Und
Genau.
bei mir ist es so, und das ist jetzt nicht aus so einem, also aus so einem egoistischen Ding heraus, sondern ich will immer, dass Menschen sich glücklich oder wohl fühlen, also gut fühlen, ja, und sich nicht irgendwie schlecht fühlen. Das ist
Naja,
so
also
ein
du
Grund.
kannst es, ja, aber du kannst es gar nicht machen, dass jemand sich schlecht fühlt, weil, also, ob sich jemand schlecht fühlt damit oder nicht, ist ja dessen eigenes Ding. Also, weißt du, wenn du mir sagen würdest, 15:30 Uhr kann ich nicht, was ist mit 16 Uhr? Dann sage ich so, ja, 16 Uhr passt, danke, check. Ich fühle mich vollkommen in Ordnung. Jemand anders würde sich unter Umständen nicht in Ordnung fühlen. Also es hat gar nichts dir zu tun, was du sendest, sondern eventuell, wie vulnerabel, also wie verletzlich da jemand auf dieser Ebene ist.
Und das hat was mit Empathie zu tun und mit Sensibilität auch, weil man spürt, der andere, oh Gott, der hat so viele Verletzungen in dem Bereich und so viel Ablehnung und so, dann geht man noch mal mit Samthandschuhen eher dann auch ran bei anderen Personen.
Das ist richtig. Das ist auch total liebevoll und freundlich und gnädig, so.
Jetzt
Das
kommt Hammer.
Problem ist, dass das leider nicht alle machen.
Okay.
Na, also, das ist, ich finde das, ich finde es so wichtig, zu versuchen, ein größeres Spektrum zu haben. Also, wenn ich neue Patienten habe, Und wir sagen so, ja, Kommunikation über WhatsApp, nie inhaltliches, aber Terminvergabe. So. Dann erkläre ich den, ich bin ganz kurz, ich sage unter Umständen nicht mal Hallo und ich sage auch nicht, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, sondern ich sage Donnerstag 15 Uhr Fragezeichen.
Ja.
So. Und dann sagen die entweder passt oder passt nicht. Aber weil ich das angekündigt habe, können die das einordnen.
Das ist cool, ja.
Das ist
super schön.
Ne, also weil die erleben mich, wenn die mich zum Erstgespräch irgendwie das erste Mal erleben, ja. Ne, dann müssen die das ja einordnen können.
Also wenn du jetzt zuhörst, dann verstehst du, warum ich es liebe, mich mit Sabine zu unterhalten. Ja.
Ja.
So wertvoll, was du da gerade gesagt hast. Weißt du, wenn ich in meinem Telefon bei WhatsApp nur Freundinnen wie dich hätte, da hätte ich viel mehr Ruhe. Und
nein.
es wär viel kanalisierter, viel aufgeräumter und es wäre viel mehr Platz.
Ja.
Auch für
würdest so viel Zeit haben.
Ja.
Und deswegen meinte ich vorhin, da habe ich vielleicht 25 Schritte übersprungen, wie das so meine Art ist, aber weil diese kreativen Prozesse von Rechtfertigung, so, ne, diese Zeit und die Kreativität könntest du halt nutzen zu deinem Wohl für andere Dinge. Und wenn du das mal hochrechnest, wie häufig, das wäre eigentlich ganz cool, also wer immer da zuhören mag und zuguckt, guck doch mal, wenn du Bock hast, wie häufig du in die Rechtfertigung gehst, nicht in die Erklärung, aber in die Rechtfertigung und dann guck mal oder überschlag mal, wie viel Zeit dich das eigentlich kostet und dann addier das einfach mal am Tag und dann guck mal, ob dir eventuell eine ganze Stunde oder wie lang auch immer einfach flöten geht, die du verschenkst für nichts.
Total wertvoll, was du da sagst. Und also ich schließe mich da ja auch mit ein, weil als du mir das ja dann auch so ganz, ganz direkt gesagt hast und liebevoll, aber direkt, dachte ich nur so, boah, shit, ey, die hat total recht. Und wie viele Sprachnachrichten habe ich schon verschickt, wo ich Sachen erzähle an meine Freundinnen und wo ich dann denke so, nee, so, das ist ja auch, man gibt ja dann auch Energie raus. Das ist ja irgendwie auch, das ballert dir ja zu in einer Welt, wo wir ja eh schon reizüberflutet sind und wo wir wirklich schauen müssen, wo wir unsere Ressourcen zurückholen, wo wir Ruhe und Stille auch wiederfinden in uns, ja?
Ja, und ich glaube, also das eine mit der Reizüberflutung, da würde ich gern gleich nochmal hinkommen. Aber was ich nochmal wichtig finde, also gerade uns zwischen uns beiden, also ich weiß, dass du mir emotional sehr nah bist.
Ja.
Ich brauche keinen Beweis am Anfang oder am Ende einer WhatsApp.
Hm.
Also ich weiß, dass du, also auch wenn wir gar keinen Kontakt haben, weiß ich, dass du hier und da bei mir bist und umgekehrt. Wir haben ja durchaus schon mal solche, also auch größere Pausen und dann melden wir uns sozusagen fast zeitgleich. Das ist ja wirklich schon... Hui.
Ja.
So, ne? Und deswegen weiß ich, dass du einfach da bist und ich bin für dich da und das braucht man nicht zu beweisen. Das finde ich nochmal wichtig in Freundschaften.
Ja, total schön. Also wenn, also ich glaube, da kann man so viel mit sich, also jeder kann da so viel mitnehmen, weil wenn man anfängt, darüber nachzudenken, vielleicht auch, was man nicht nur bei dem anderen macht, sondern bei sich selber ja dann auch, wie man sich vielleicht selber rechtfertigt, wie man so viel Mist teilweise dann im Alltag, im Kopf mit sich rumschleppt, wo man auf einmal merkt, wow, ich könnte so viel mehr Pausen und Stille haben, weil ich gewisse neue Regeln für mich aufstelle, sie nach außen kommuniziere, vielleicht sogar im besten Falle noch viele mit im Positiven damit anstecke, dass die sagen, wie cool ist das denn? Stimmt, brauchen wir eigentlich nicht zu machen in unserer Freundschaft, in unserer Verbindung. Und das schafft ganz viel Vertrauen ja auch wieder. Also das ist Klarheit, wenn man so miteinander kommunizieren kann, heißt das ja auch, dass alles andere klar ist.
Ja, also, das, ja. Genau, das finde ich total wichtig. Ja, dass bestimmte Dinge müssen nicht immer wieder neu geupdatet werden, sondern die Basis ist einfach klar, da ist eine Verbindung und die braucht nicht immer wieder irgendein Chaperonisieren oder sowas, sondern die ist einfach da und verlässlich und liebevoll und zugewandt und Punkt. So, ne? Und ich finde das nochmal wichtig, was du eben gesagt hast, weil also das eine ist, dass ich sozusagen mehr Zeit in Anspruch nehmen möchte, muss, wenn ich irgendwie erkläre, also Rechtfertigung schreibe oder sowas. Ne? Das andere ist, dass ich mir ja aber hier oben, dass ich hier oben blockiert bin, weil ich mir das ja erstmal sinnvoll zurechtlegen muss. Und das stimmt, das ist ja auch nochmal Zeit, die drauf geht. Und wenn es etwas gibt, was ja wirklich Luxus ist, also finde ich grundsätzlich im Leben, dann ist es Zeit, weil meine Zeit ist begrenzt und es ist Stille, weil Stille gibt es kaum noch. Musst ja an so entfernte Orte gehen, um mal Stille zu haben. Selbst auf dem Mount Everest ist mittlerweile die Hölle los. Also wo muss man denn um Gottes Willen hin, um Stille zu haben? Das ist unglaublich.
Wie findest du Stille in dir?
Großartig, ich liebe Stille.
Nee, wie findest du Stille?
Ach so, finden von
ich finde auch Stille super, aber ich weiß nicht, ob du es hörst. Toni, mein Kater, der macht gerade Randale. Hörst du das?
Ich habe das Rascheln gehört.
Ja, das ist unbedingt raus, weil wir haben hier Gewitter und der kommt ja eigentlich aus Paris und der flippt hier gerade aus. Ich glaube, ich lasse ihn einmal raus. Warte mal ganz kurz.
Alles gut. Was ist mit meinem Hund?
Mein Hund ist gut. Also Gewitter ist, alles was Regen ist, ist super für meinen Pariser Kater. So, also wie...
Mein Hund liegt unterm Bett und genau, und der ist aber entspannt. Alles gut, der pennt.
Also wie findest du Stille in dir? Welche Momente kannst du für dich finden im Alltag?
Tatsächlich, also ich habe einen Garten und wenn ich da gefühlt kopfüber in der Erde bin, meine Hände, ich habe meine Füße schwarz, meine Hände schwarz, ich bin dreckig von oben bis unten so. Und wenn ich das mache und wirklich Unkraut so akribisch rauswurschtel oder sowas, das ist für mich eine Form der Meditation und da ist so eine Ruhe im Kopf. Deswegen liebe ich das tatsächlich zu tun. Das heißt nicht, dass Stille um mich rum ist. Also da ist eine Straße, da fahren Motorradfahrer und Trecker und was da so alles fährt. So. Aber die Stille ist so in mir.
Also würdest du sagen, dass du dann also Stille wäre für mich kein Gedankenkey, also keine Gedanken und Stille ist für mich so die Lücke zwischen den Gedanken.
Das finde ich spannend. Also für mich ist Stille, dass alles an Gedanken, also dass es keine Lenkung gibt. Für mich ist Stille keine Lenkung, sondern das fährt so vorbei. So. Und dann kann ich auch vielleicht einen Gedanken mal festhalten, aber ohne Zielvorgabe. Ich glaube, für mich hat Stille auch was damit zu tun, ob ich irgendwo ein Ziel erreichen muss. Lass mich überlegen. Oder, also weißt du, ob mein Denken ein Ergebnis hervorbringen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Entspannung. Ich würde es nicht Stille nennen, aber dann ist es Entspannung.
Das ist auch super interessant, so, weil ich bin immer davon ausgegangen, ne, Wahrnehmung, dass bei jedem Stille ist, keine Gedanken zu haben. Aber dass Stille natürlich auch eine Form sein kann, von keinen Gedanken gezielt zu führen, zu einem Ergebnis führen zu müssen, sondern einfach so, alles, was kommt, wird gerade im Gehirn irgendwie rattert da einmal durch. Und
weißt du, woran mich das erinnert gerade, wenn du das so sagst? Mich erinnert das so, als ich bei dir war und wir gemalt haben. Ja. Und dieses, also für mich ist das, glaube ich, so, als würde in meinem Gehirn irgendwie ich einen Pinsel haben, einen dicken Pinsel, wo ein farbiger Wassertropfen dranhängt und ich mache einfach so.
Ja.
Und dann passiert auf dem Blatt, was leicht feucht ist, passiert dann das und jenes. Und dann kommt irgendwie der nächste Wassertropfen und dann mache ich so.
Für mich ist Malen mein Garten, definitiv, ja.
Weißt
ja.
du so, und ich glaube, das ist das für mich im Sinne des Denkens und du machst es eben tatsächlich auf Papier
ja.
oder auf Leinwand. Deswegen finde ich das so spannend, dass wir so unterschiedliche Kreativpunkte haben, letztes Mal auch schon besprochen, dass das dann so zusammenkommt.
Ja, wenn wir ja, also wenn wir diese Stille haben, die wir uns wünschen, die wir ja so selten im Alltag finden, weil so viele Reize von außen auf uns einprasseln und wir jetzt ja dank dir, alle die zuhören, wahrscheinlich auch viel mehr Energie und Zeit vielleicht demnächst haben, weil sie bestimmte Dinge in ihrem Telefon anders machen bei Nachrichten oder in der Kommunikation. Da kommen wir in unsere inneren Räume so schön. Ja, so also ich glaube auch, wenn du so im Garten bist oder ich beim Malen bin, so ich komme in so innere Räume, wo ich sonst nicht reinkomme.
Ja.
Und
ja.
ich nenne das, also der Überbegriff ist Intuition. Ja, also wenn wir mehr Zeit haben, nach innen zu gehen, weil wir im Außen, weil wir uns abschotten, wenn wir die Möglichkeit uns schenken. Was ist für dich Intuition? Was hast du gelernt? Lernt man sowas in der Psychotherapie? Also kann man überhaupt da in der Forschung, kann man da was drüber sagen, was Intuition ist von der Seele her, von der Psychologie her?
Also sagen wir mal so, es gibt, jeder hat natürlich irgendwie dann doch so sein eigenes Erklärungsmodell. Also selbst wenn es ein wissenschaftliches Modell gibt, packt ja jeder seins nochmal irgendwie so mit dazu. Und viel wird ja dieses Bauchgefühl, ich finde es übrigens auch einen total bescheuerten Begriff, ehrlich gesagt, aber anyhow, viel wird ja dieses Bauchgefühl so belächelt, so, ne? Und das finde ich so schade, weil Bauchgefühl, also Intuition, eine so wertvolle Quelle ist, weil es bedeutet, dass wir quasi, also wir haben lauter kleine Puzzleteile an Wissen, also an Information, an Erfahrung, an Gefühl, an Erlebten und so weiter. Und die sind halt so klein, dass sie für sich kein Bild ergeben. Aber wenn ich dazwischen sozusagen Bilder konstruiere, also zwischen die einzelnen Puzzleteile, dann ergibt es ein ganzes Bild. Und das finde ich Intuition. So als würde ich, keine Ahnung, lauter Steinchen irgendwo hinlegen und dann irgendwie Acryllack dazwischen gießen und plötzlich habe ich eine glatte, schöne Fläche mit lauter Spots. Und das ist für mich Intuition.
Schönes Bild. Was ist dir wichtig an der Intuition? Also gerade auch, wenn du mit Menschen in diesen Gesprächen bist, kommt dir da an intuitive Impulse ran?
Ja. Also ja. Ich benutze das für mich. Das hat eine Weile gedauert, weil das wird ja so ein bisschen abtrainiert. Also weil das eben so, naja, was du nicht denkst und was du nicht weißt, ist dann existiert eben auch nicht. Und das ist Quatsch. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich mich quasi auch getraut habe, meine Intuition in die Behandlung auch mit reinzugeben und die Intuition meines Gegenübers auch zu fördern. Also nicht, dass ich die Erlaubnis gebe, aber wenn der Raum dafür da ist, also dieser Therapieraum, das ist ein total tabufreier Raum, da findet keine Moral statt, da findet keine Wertung statt oder sowas, sondern da darf einfach so passieren, was da so passiert. Das ist ein riesiges seelisches Bällebad, so ungefähr. Ne? Und
seelisches Bällebad, auch ein cooler Begriff. Ein seelisches Bällebad, oh ehrlich.
Und da, wie gesagt, da entsteht ganz viel auf intuitiver Ebene und was Menschen dann so, was die für Ideen dann auch entwickeln und eben genau wieder in diese eigene Kreativität auch für Lösungen kommen. So, ne? Denn ich kann keine Lösung präsentieren. Ich kann mal einen Tipp geben, aber eine Lösung habe ich ja nicht parat. Das wäre ja absurd.
Ja, verstehe. Also ich bin absolut bei dir, dass quasi auch so vom System halt systematisch Platz für den großen Verstand gemacht wird. Und uns wird halt abtrainiert, auch wirklich diesem Gefühl nachzugehen. Und im Malen, finde ich, das kann man da ganz toll trainieren. Und dadurch erforsche ich ja auch so meine inneren Räume und natürlich deshalb, was ist für dich Intuition, was für mich, gibt es so verschiedene eben so kollektive Verschlackungen, also irgendwas, was ich so mitgenommen habe aus der Welt, aus den Nachrichten. Dann gibt es für mich noch dieser Raum, wo ich die Dinge mitgenommen habe von der Erziehung und von dem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, ne? Welche Werte wurden vermittelt und so. Das lagert sich für mich auch alles in der Intuition ab. Vielleicht auch, wie reagiere ich, wie rechtfertige ich mich? Was mache ich intuitiv? Ich denke mir dabei ja nichts, wenn ich mich rechtfertige, sondern bei mir steckt da so ein Muster von, ich will geliebt werden und will, dass man mich also liebt und dass sie verstehen, dass ich das aufrichtig meine, was ich dann so sage. Ja? Dahinter steckt ja ein Mechanismus. Ich weiß auch genau, was man erbt, kriegt man ja umsonst, so wo man solche Mechanismen dann natürlich so unbewusst mitnimmt.
Du musst Erbschaftssteuer zahlen, das ist immer so. Das ist immer so.
Das wäre auch nochmal eine Folge für Sie.
Genau. Ja. Das ist eigentlich echt geil. Seelische Erbschaftssteuer.
Ja, da hast du schon direkt einen Titel für dein nächstes Buch.
Cool. Ja. Seelische Erbschaftssteuer. Ja. Ja. Und die ist echt hoch. Das muss man sagen.
Ja. Ja. Ja, wenn man die Verantwortung nicht dafür übernimmt. Ich finde den Spruch von C.G. Jung so schön, solange wir das Unbewusste nicht bewusst machen, nennen wir es Schicksal.
Ja, ja, ja. Ja, aber das Bewusstmachen ist häufig tatsächlich der schmerzhafte Prozess. Hm. Und wer will schon schmerzhafte Prozesse aktiv betreiben, das funktioniert häufig dann eben nur mit dem Gegenüber.
Also lass uns sagen, mit jemandem wie dir im besten Fall.
So. Nee, nicht unbedingt. Also, weil ich bin nicht für jeden kompatibel und umgekehrt.
Aber denkst du nicht, dass Menschen da auch fehlgeleitet werden können von anderen, weil viele immer noch denken, ihre Meinung ist die wahre und dann irgendwie was aufdrücken und dann Menschen, die labil sind, glauben das dann auch?
Also tatsächlich. Da sprichst du gerade was an, was sozusagen bei mir im Background sozusagen läuft gerade. Die manipulative Kraft, die ein Therapeut oder eine Therapeutin haben, ist eine unfassbare Verantwortung. Und die wird häufig, also die wird sehr häufig tatsächlich missbraucht. Und das ist so schlimm, so, weil jemand quasi seelisch, eventuell körperlich, wie auch immer bedürftig, komplett offen sozusagen zu jemandem hingeht. Und dann, ja, wird es unter Umständen dafür genutzt, eben irgendwie zu manipulieren, so, ne? Dass ich natürlich als Therapeutin Einfluss nehme, ist ja klar. So, ne? Also weil du nimmst auch Einfluss. Wenn immer du was sagst, nimmst du in gewisser Weise Einfluss. Also alles, was passiert, hat ja Einfluss auf uns. Ne? So deswegen, wie du die Intuition für dich beschrieben hast, alles hat Einfluss und macht dann irgendwas mit uns. So, ne? Und aus dieser Quelle der Einflussnahme verhalten wir uns auch in bestimmter Art und Weise. Aber das respektvoll zu machen, so, das ist natürlich oberwichtig. Deswegen, ja, muss man wirklich ganz genau gucken, bei wem man so landet. Ja, ja aber das, ich finde diese Intuition wirklich einen wichtigen Punkt und das sich erstmal gedanklich überhaupt zu erlauben. Und das hat nicht was damit zu tun, dass sich das in mir stimmig anfühlt, sondern das ist natürlich geeignet, das Intuition nochmal zu überprüfen.
Das heißt also, dass viele Menschen, würdest du sagen, dass Menschen sich das nicht erlauben, ihrer Intuition zu folgen, weil sie es verlernt haben oder weil sie...
Naja, ich glaube, dass es eben, dass es nicht so einen Wert hat. Ich glaube wirklich, dass es was mit dem Wert zu tun hat. Also man muss entweder arrogant sein oder man muss stabil in sich sein oder womöglich sogar extrem egoistisch, dass man sagt, mir scheißegal, ob andere meine Intuition gut finden oder nicht, aber ich nutze das als ein Tool. Also ich würde Intuition als ein Tool ansehen, als ein Werkzeug, was ich benutzen kann, um durchs Leben zu kommen. Das muss ich ja irgendwie alleine machen, also hoffnungsvoll mit Menschen an meiner Seite, aber at the end muss ich ja alleine mein Leben leben. Und ich finde es enorm wichtig, dass ich da auf meine Intuition achte.
Hast du es erlebt, dass Menschen gar keine Verbindung mehr zu ihrer Intuition haben? Ja.
Ja,
was sind das für Menschen? Siehst du da Parallelen, so Synchronizitäten in den Typen?
Das sind meistens Menschen, die in ihrer biografischen Werdung so zerstört wurden, dass sie eigentlich nicht mehr existieren. Also dass das Selbst so verletzt ist, dass das Selbst eigentlich nicht mehr da ist. Das sind dann auch Therapien, die etwas, ich kriege gerade Gänsehaut, ich habe natürlich Patienten dabei im Kopf, also die schwieriger und langwieriger und dramatischer und so weiter sind als unter Umständen andere.
Das macht mich gerade so traurig, da könnte ich richtig weinen, weil für mich hat das auch was damit zu tun, dass man, also dass diese Menschen irgendwo auch einen Teil von sich ja verloren haben oder vielleicht, wenn der Teil überhaupt den der Wesenskern ausmacht, weil
für mich ist das Selbst.
Das Selbst.
Das eigene Selbst ist weg. Das ist Hülle. Da läuft Hülle rum und versucht zu überleben. Und es geht nicht. Und es ist halt eine Zerstörung, die so fundamental ist, das ist wirklich sehr dramatisch.
Ja. Haben die Menschen die Chance, ihre Intuition wiederzufinden, deiner Meinung nach?
Manche.
Mhm.
Manche. Manche nicht. Also es gibt tatsächlich, und das hört sich total gemein an, das soll nicht bewertend sein, aber es gibt Menschen, die so zerstört sind, dass sie im weitesten Sinne verloren sind.
Hart.
Ja, das ist so.
Ne? Weil für mich ist es so, es hat was mit dem Herzen auch zu tun, also aus dem Herzen herausleben, aus den Emotionen. Also ich habe eben ja nur so zwei, ich habe für mich auch für mein Buch, was noch nicht rausgekommen ist, aber habe ich auch so 8 oder 9, ich glaube sogar 9 verschiedenste Räume der Intuition, wo dann auch für mich dann noch so aus alten Leben und höhere Intuition, also so Marie Curie und Albert Einstein, wenn so Intuition mit Wissen, also wenn Wissen vorhanden ist und dann kommt so dieser Geistesblitz, so ja, es gibt so wirklich verschiedenste Intuitionen. Und das hat für mich auch alles was mit so einer inneren Verbindung zu tun, zur Seele und zum Herzen. Und das ist, wenn das nicht mehr vorhanden ist, ich glaube ja, dass Kreativität, egal in welcher Form, ja, ob im Garten oder singen, tanzen, irgendwas schreiben, malen, total gut tun kann, um Menschen wieder zu verbinden. Also für mich ist Kreativität eigentlich so dieser Hebel. Also ich sage hier mal so, der innere Künstler sitzt im Wesenskern, im Foyer des Wesenskern, ja, und er versucht zu vermitteln. Er ist der Vermittler von der inneren und äußeren Welt. Also das, was er im Inneren kreieren möchte oder was er an Veranlagungen in der Individualität mit sich bringt, kann nach außen hin dann vorgedrungen werden, nach außen hin kommen. Aber natürlich kommt ohne Imagination, also das Vorstellungskraft ist ja der Beginn der Kreativität, und ohne Fantasie, also ohne auch Intuition, ist es keine Kreativität vorhanden, weil es kommt ja alles irgendwo auch aus der inneren Welt, Sehnsüchte, Wünsche.
Ja, und das ist aber, also das ist bei denjenigen, die wirklich so schwer geschädigt sind, ist das wirklich da. Das Problem ist ganz häufig, also jetzt sind wir wieder mal kurz, ich will da auch gleich wieder weg, in dem System, das sozusagen, das in dem, was Krankenkassen zulassen an Behandlung, halt bestimmte Behandlungsmöglichkeiten, also die werden halt nicht bezahlt. Ne? Und weil Patienten haben schon häufig wirklich auch gut im Sinne von verlässliche, kreative Vorstellung bei allem Leid, so. Aber im Prinzip können sie das, also, was sie bräuchten, wäre so ein bisschen so ein Guiding, um sozusagen das nutzen zu können als Quelle und als Tool und so weiter, so. Und das muss aber irgendwie, also, das muss man irgendwo lernen, das muss man irgendwo machen können, wie zum Beispiel bei dir mit dem Krilogramm. Und dass aber viele Menschen, die eventuell so zerstört sind, die arbeiten nicht, die haben kein Geld, die können so, ne? Und dann kriegt sozusagen das Leid auch noch so ein, durch das Geld quasi nochmal so eine Schlagseite. Und das finde ich so bitter, ne? Weil
Ja.
es gäbe viele Möglichkeiten, ne? Und ich glaube, dass das, was du sagtest, dieses, dass da drin halt viel ist und das kommt im Prinzip über so einen Schlüsselbechter nach draußen, so, ne? Bedeutet ja auch, sich mit dem, also sagen wir mal, mit dem, kann ich das, also mit den ganzen Zweifeln oder sowas in Verbindung zu kommen. Und das kennst du ja auch, dass viele, die bei dir Gribogramm machen oder mit dir zusammen zweifeln an ihren Fähigkeiten und so weiter und so fort.
Ja, das, ich glaube, in der alten Therapiepsychologie hat man Über-Ich gesagt, glaube ich. Das Über-Ich, das sagt man heute nicht mehr, ne?
Naja, also
Diese inneren Kritiker, die so
ja.
leisen und.
Also die Stimmen sind halt wichtig, die inneren Stimmen, die wir so haben, und da sind halt mehrere dabei. Es gibt was von Harris, das heißt, das ist ein Buch, das heißt, ich bin okay, du bist okay. Das ist schon ziemlich alt. Es geht um die Transaktionsanalyse. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil das nämlich so diese drei Ebenen, die wir innehaben.
Was ist das Transaktionsanalyse? Das ist ein
Transaktionsanalyse.
Künstler. Das musst du im Café des Artes mal erklären.
Okay, also
Transaktionsanalyse.
das Ding ist, dass wir drei Anteile in uns haben. Das ist einmal das Eltern-Ich, dann das Erwachsenen-Ich, in dem wir uns befinden, und dann haben wir das Kind-Ich.
Okay.
Genau, also wir als Erwachsene sind in der Mitte, oben die Eltern, unten das Kind.
Aha,
Und das, was häufig passiert, auch in unserem eigenen, also eben gerade in unserem eigenen Erleben, ist, dass unser Elternanteil mit dem Kindanteil ständig in irgendwelche Diskussionen kommt. Und das Problem dabei ist, dass unter Umständen das Erwachsenen-Ich, also ich als erwachsener Mensch, stumme. Anstatt irgendwann zu sagen, so, jetzt mal Fresse halten, weil ich bin hier erwachsen und ich entscheide. Und entweder entscheide ich zugunsten des Eltern-Ichs oder ich entscheide zugunsten des Kind-Ichs.
das ist spannend, das ist total spannend, ja, Wahnsinn.
Und
Und
das findet oft statt.
würdest du sagen, dass das auch Teil der Intuition ist, diese inneren Stimmen?
Naja, ich glaube, dass das, was du sagtest, diese ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, also ne, das, was das Kind für Erfahrungen gemacht hat, also was ich mit Patienten mache, dass ich die aufschreiben lasse, was sie denken, was eigentlich die Aufgabe von Eltern wäre. In einer schönen Welt. Durchaus reale Welt, aber schöne Welt. Und was ist die Aufgabe von Kindern in einer schönen Welt? Und dann schreiben sie auf, wie sie ihre Eltern erlebt haben und wie sie ihre Kindheit erlebt. Und da geht die Schere häufig sehr weit offen. Weil da sind dann eben alle Erfahrungen drin, alle Schmerzen, auch schöne Erlebnisse und so weiter und so fort, aber halt die Gesamtheit, ne? Und die Frage ist dann, welche Rolle soll ich als Erwachsener in diesem Gefüge eigentlich übernehmen?
Das heißt also, wenn die Elternebene mit der Erwachsenenebene in mir kommuniziert, ist das gesund. Weil ich als Erwachsene sagen kann, halt jetzt mal die Fresse, hast du eben gesagt. Ist das so, dass quasi diese mittlere Ebene, ist die Gegenwart, also
Das
mein
bin
Jetzt.
ich jetzt als erwachsener Mensch. Genau.
Und diese inneren Kritiker, die ja nicht nur von den Eltern auch kommen können, sondern von auch vielleicht auch Geschwistern oder Großeltern oder
Yes.
Tanten,
Genau.
Onkels, keine Ahnung,
Genau.
Omas, Opas. Also ja, also ich verstehe, das ist total spannend. Das habe ich noch nie so in dieser. Das Buch packen wir vielleicht mal in die Shownotes mit rein. Das musst du mir noch mal sagen, wie das heißt. Dann das
Ja.
wäre jetzt aufgenommen. Das finde ich total spannend. Ja,
Also
total interessant.
das
Also
ist
ich sage immer, wenn deine inneren Kritiker zu laut sind, dann heißt es, dass dein innerer Künstler zu leise ist. Und ich stelle quasi den inneren Künstler eigentlich in diese mittlere Form. Also wenn ich
ja.
es bildlich gerade sehe, das ist der innere Künstler, der wahrnimmt, welcher Anteil quasi gerade von mir mit mir spricht. Und dann gehört das zu mir. Ist das meine Stimme? Will ich damit eigentlich weiterziehen? Ja, weil ich vielleicht bewusst bin, dass mich das nicht weiterbringt. Und dann kommt diese Stimme von mir, also von dem inneren Künstler, die das dann umtransformieren kann. Aber das ist viel Arbeit. Also das ist halt ein Inside-Job. Ja.
Ja, aber also unser ganzes Leben ist Arbeit, dann macht es ja Sinn, dass ich mir die Arbeit raussuche, wo ich am meisten Einfluss habe. Und das ist halt, wenn ich mich um mich kümmere.
Schön. Ja, und das ist irgendwie so es ist ein gesunder Egoismus in dem Bereich. Und Ego, also wenn ich das Wort Egoismus, wenn ich das Wort Ego höre, dann kriege ich immer so ein bisschen Angst. Ich denke immer, oh, das ist was ganz Schlechtes. Und ich habe immer Angst, egoistisch zu sein. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Folge. Ab wann ist man egoistisch und ab wann lebt man seine Freiheit? Ja, also.
Ich hoffe, dass weniger egoistisch ist, weil das bedeutet, ich kümmere mich gut um mich. Das andere, und da dürfen gerne alle möglichen Menschen zucken, ist, wenn jemand egoman ist oder egozentrisch. Das heißt, die Welt kreiselt nur um mich und ich gottgleich auf selbiger Erde wandle. Da ist irgendwas ein bisschen daneben, aber egoistisch ist erst einmal sehr gesund, aber egoistisch heißt auch nicht, dass ich unempathisch bin. Und das finde ich noch mal ganz wichtig. Ne? Das
Ich glaube,
ist
das ist noch mal, da muss ich,
genau.
glaube ich, so viele fragen und also das wäre noch mal was, wo wir drüber reden können. Total, total spannend, aber auch, also du würdest auch mit mir d'accord sein, dass du sagst, es ist auch Intuition, mit diesen inneren Stimmen in ein Bewusstsein zu treten und damit in Kommunikation zu kommen, wenn man merkt, was einen prägt, welche Handlungsmuster man hat, wonach man abzielt, dass es vielleicht gar nicht der eigene Antrieb ist, sondern der Antrieb von Vater, Mutter oder
Ja, genau.
das.
Also ist das mein Ziel und mein Wunsch oder lebe ich hier gerade eigentlich das Leben der anderen? So, ne?
Ja, also für mich ist das auch wirklich so dieses Innere der Seele zu durchforschen. Und ich finde, diese Intuition hat einfach dieses Potenzial, wenn man es bewusst machen kann, dass man wirklich sein Leben neu gestalten kann. Deshalb ist diese kreative Intelligenz, wo wir auch so irgendwie in so einem Ping-Pong-Spiel in unseren Telefonaten immer wieder uns bereichern und befruchten in diesen Gesprächen. Ich bin dir so, so dankbar, Sabine, was du heute wieder für so interessante Sachen gesagt hast. Also, ja, also von diesem, lass mich noch mal ganz kurz zurückgehen jetzt hier zum Ende, diese Achtsamkeit zu schaffen in diesem Dialog mit dem anderen. Vielleicht auch sogar bei Fotos zu kommunizieren. Bitte schick mir nicht 10, wenn du aus dem Urlaub kommst, schick mir eins. Ja, das ist ja auch schon sowas, ja.
Absolut.
Ich brauche nicht 20
Ja.
Babyfotos, sondern zwei vielleicht.
Ja.
So, ja,
Ja.
dass man da eine Achtsamkeit im Austausch schickt, also
Ja.
kommuniziert, was allen hilft, gerade in dieser Welt, in der wir leben, wo wir so zugeballert werden von diesem Social Media und diese ganze Reizüberflutung, dass wir da schauen, dass wir mehr Platz haben für uns, für unsere Sinne, für die Stille, um dann uns dem zu widmen, was so wertvoll ist, wie du es eben so schön gesagt hast, der Seele, dem Inneren.
Im Idealfall sind wir bei uns und dem anderen.
Ja.
Dann klickt das so zusammen. Und das, genau, und ich glaube, das haben wir in unseren Telefonaten immer.
Ja,
Ja.
total. Ich schwinge so mit dir mit und ich nähere mich von dem, was du an Wissen, an Weisheit in dir hast. Und dann stelle ich dir eine Frage, dann sagst du, oh, das ist interessant. Und dann kommt wieder, das macht total Spaß mit dir, Sabine. Ich glaube, wir haben so viel Futter für weitere Gespräche, wo wir hier im Café des Artist auch ja meine Community mitnehmen können. Und ich freue mich natürlich auch total, wenn wir von euch Feedback bekommen und natürlich werdet ihr Sabines Seite finden. Ihr müsst unbedingt schauen, was sie macht. Sie macht auch ganz tolle YouTube-Videos zu spannenden Themen und hat natürlich auch ein tolles Buch rausgebracht, Das geheime Leben der Seele. Und ich freue mich riesig, dass bald, wir werden auch noch mal genau sagen, weißt du schon, wann das Hörbuch
Ja,
dazu erscheint?
ganz spannend. Das war mal ein Feiertag in Deutschland, der 17. Juni.
Das ist
Da,
ja. Das ist ja Wahnsinn.
ab da kann man es downloaden.
Ich freue mich. Sabine, ich schicke dir einen ganz, ganz lieben Gruß nach Norddeutschland und nach Norddeutschland. Manchmal sagt man doch so, oder?
Ja, schon
Mit
richtig.
drei Sprachen. Manchmal denke ich, ist das jetzt, ich bin durcheinander mit drei Sprachen. Ich habe mich riesig gefreut, mit dir in den Austausch zu gehen. Ich danke dir so sehr und freue mich auf eine weitere Folge mit dir im
Ja, freue ich
Kaffee.
mich auch. Ich
Schön.
alleine, dass heute wirklich so viele Überschriften für potenzielle Podcasts drin waren. Also das wird uns schwerfallen, da wieder irgendwie was rauszunehmen. Aber ich fand es cool und wenn ich das sagen darf, ich fand uns auf jeden Fall lockerer als beim ersten Mal.
Geht es noch mehr, oder?
Wir gucken mal, dass wir total leger werden.
Auf
Alles
jeden
cool.
Fall.
Alles cool. Ich
Ich freue
danke
mich.
dir, Ivi. Ganz liebe Grüße nach Südfrankreich. Und
Danke dir.
ja, lasst es euch gut ergehen, die ihr das gehört und gesehen habt. Und ja, auch ich fände ein Feedback auf jeden Fall spannend.
Ja, schön. Danke dir, Sabine, und ganz liebe Grüße zu euch nach Hause oder wo ihr gerade seid und den Podcast euch anschaut und anhört. Wir freuen euch, was ihr Inspirierendes hier mitnehmen konntet. Schreibt es in die Kommentare bei Instagram oder lasst uns ja eine Bewertung da. Wir freuen uns. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.